Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 44. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Clickworking für künstliche Intelligenz, Datenschutzbeschwerde gegen OpenAI und die Untersuchungsberichte zum Xplain-Hack. Wir nehmen am Freitag, 17. Mai 2024 auf. Ich bin Kire.
Mein Name ist Jörg.
Und mein Name ist der Sven.
Dann springen wir gleich in den Hauptteil zu unseren Themen. Es geht im ersten Thema um das Trainieren von künstlicher Intelligenz. Ich bin auf das Thema durch eine Journalistin aufmerksam geworden. Und zwar hatte ich mit ihr in der letzten Woche gesprochen, als sie zu einer Firma recherchierte, die eine Clickworking-Plattform anbietet, um künstliche Intelligenz zu trainieren. Die Firma, welches die Recherche betroffen hat, heißt Toloka, Toloka AI. Sie hat ihren Sitz in der Schweiz und war mir bis dahin unbekannt. Was man machen kann auf dieser Firma, respektive auf der Webseite dieser Firma, man kann sich da einen Account anlegen und kann dann für diese Firma arbeiten. Also kleine Aufgaben lösen, mit der man dann pro Aufgabe ein paar Rappen oder Cents verdienen kann. Es geht bei diesen Aufgaben beispielsweise darum, Umrisse von Objekten auf Bildern zu markieren, damit zum Beispiel die KI lernt, wie ein Auto aussieht und was da zu einem Auto gehört. Eine Aufgabe kann sein, Suchresultate in der Qualität zu bewerten oder auch Gesprochenes zu transkribieren. Was man auch machen kann, ist Geld verdienen, indem man Fotos von sich selbst macht und diese hochlädt. Und diese Foto von einem selbst sollte dann an unterschiedlichen Orten geknipst werden. Und man sollte unterschiedliche, zum Beispiel Kleider tragen, damit die KI daraus lernen kann und daraus auch lernen kann, dass eben Personen in unterschiedlichem Licht oder an unterschiedlichen Orten oder eben mit unterschiedlichen Kleidern versehen sein können, dass es sich aber immer um die gleiche Person handelt. In der Recherche, welche die Journalistin gemacht hat, ging es darum, dass von Toloka AI auch russische Firmen und hier genannt die Firma Entech Lab auf die Dienstleistungen eben von Toloka zurückgegriffen hat und dass deren Software wiederum dann von den Sicherheitsbehörden in Russland verwendet wurde, um Kritiker des Regimes zu identifizieren. Und entsprechend berichtete der Tagesanzeiger hier ein Zitat: So wurden laut der Menschenrechtsorganisation OVD Info nach dem Begräbnis des Oppositionsführers Alexei Nawalny über 600 Personen verhaftet. Mindestens 19 davon wurden bei der Zeremonie von Überwachungskameras erfasst, wie sie überall in Moskau installiert sind. Danach wurden sie durch Gesichtserkennungssoftware identifiziert. Wer sich für die Verstrickungen im Detail interessiert, also wie die Firma Toloka AI, Entech Lab und auch Yandex, wie das zusammenhängt, für die haben wir zwei Links in den Shownotes. Mich dünkt das eine ziemlich krasse Geschichte, wenn eine Unternehmung mit einem Sitz in der Schweiz mithilft, Systeme für Gesichtserkennung dann auch noch, jetzt wie in diesem Fall in Russland, mithilft zu entwickeln und dann entsprechend die Technik beteiligt ist, um Regimekritiker zu verhaften. Schon noch ein extremes Beispiel von oder krasses Beispiel von der Verwendung von künstlicher Intelligenz.
Definitiv. Es ist natürlich ein Fakt, jetzt vor allem auch so diesen Klickformen oder diesem Business, dass das völlig ortsunabhängig ist. Also da kannst du quer über die Welt das zusammenstellen. Sowohl die Leute, die das für dich lösen, wo du deinen Firmensitz hast und wo deine Kunden sind. Und ja, da ist natürlich die Hemmschwelle relativ niedrig, möglichst wenig von seinen Kunden zu wissen, weil man will ja primär ihres Geld haben und nicht ihre Sorgen. Und ja, früher hieß es immer so schön, Geld stinkt nicht, dass man vor allem noch mit physischem Geld bezahlt hat. Heute ist das noch mehr der Fall mit dem elektronischen Geld. Aber ja, es ist natürlich sehr einfach in dieser grenzenlosen Ökonomie mit allen möglichen Kunden in Kontakt zu treten und da halt ja, wegzuschauen, wo man eigentlich hinschauen sollte.
Also ich kannte die Firma, also ich kannte weder das Geschäftsmodell noch die Firma vorher, jetzt mal ehrlich gesagt. Man ist ja immer wieder erstaunt, wie welche Firmen, also sowohl in der Schweiz als auch in der EU, tätig sind und so System- oder diktatorischen Regimen so unterstützen oder Vorschub leisten mit Technik. Werden die hier kontrolliert oder wenn die hier sitzen und also so, wir regen uns dann alle darüber auf, was mit Nawalny passiert ist, öffentlich in den Zeitungen, aber dass wir so Tür an Tür so mit jemandem zusammensitzen oder zusammenarbeiten, ne, die so was unterstützen.
Also ich wüsste nicht, wie sie kontrolliert werden würden. Auf jeden Fall wurde die Journalistin hat auch den eidgenössischen Datenschutzbeauftragten angesprochen und der hat auch gemeint, nie gehört.
Das ist natürlich das Problem, also es müssen hier für diese Firma in der Schweiz nur ganz wenige Leute sein, die vielleicht das Management machen, vielleicht noch nicht mal grosse Entwickler. Die meiste Arbeitskraft sitzt irgendwo auf der Welt. Also wenn ich nebendran einen Fahrradhändler habe, dann sehe ich seine Kunden und ich weiß auch, sein Einzugsgebiet kann nicht beliebig groß sein. Du gehst nicht 100 Kilometer zu einem Fahrradhändler. Aber in diesem Gewerbe ist das eben völlig delokalisiert und das kannst du natürlich auch als Schutzmechanismus nehmen. Du hast eine völlig unauffällige Bürogemeinschaft, Briefkastenfirma oder ich weiß nicht was und der Typ ein Stock weiter unten im Büro, der hat keine Ahnung, was du für ein Business machst. Der wird sagen, ja, der macht irgendetwas in künstlicher Intelligenz, mehr weiß ich auch nicht. Und da müssen wir auch sagen, das ist natürlich nicht Verdacht genug, um den dann zu kontrollieren.
Ja, und es ist auch tatsächlich in diesem Fall so, die Recherche hat das auch gezeigt, die waren vor Ort, also der Sitz ist in Luzern und das ist ein Stockwerk in einem Bürogebäude, da sind irgendwie 30 Firmen untergebracht und da ist niemand vor Ort. Also es ist eine Briefkastenfirma faktisch in der Schweiz und sie haben auch Niederlassungen in Europa. Und interessant auch ist auch, dass die N-Tech Lab, die ja dann im Prinzip dieses Modell dann tatsächlich, dieses KI-Modell tatsächlich entwickeln ließ, dass die auf der Sanktionsliste der EU ist. Aber dieser Bereich der Sanktionen wurde von der Schweiz nicht übernommen. Also das heißt auch, dass das natürlich mitunter ein Entscheid ist oder sein könnte, den Sitz in der Schweiz zu haben, um eben diese Sanktionen zu umgehen.
Das ist durchaus gut möglich. Ja. Du profitierst ein bisschen vom Schutz des Schweizer Rechtssystems, musst aber hier nicht gleich weit gehen wie die EU mit den Regelungen.
Und auch noch ein interessanter Fakt ist, dass du als Bürgerin oder als steuerpflichtige Person in der Schweiz diese Plattform nicht verwenden darfst. Also das haben sie sich ausbedungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also das heißt eigentlich, ist eigentlich interessant, also du hast den Sitz in der Schweiz, aber in der Schweiz darfst du sie nicht verwenden.
Also verwenden als Clickworker?
Genau.
Mhm. Also ich als Schweizer darf nicht eine Schweizer Plattform benutzen.
Die, ich habe gerade bei CFIX nachgeschaut, eigentlich einen ganz redlichen Zweck hat. Also auf der Internetseite von denen findet man nicht genau, welche Firma dahinter steht. Ne? Also da ist so die Frage, ob Impressum ordentlich, aber ist die Toloka AI AG in Luzern. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung spezieller Softwareprogramme im Bereich der künstlichen Intelligenz, Erbringung von Dienstleistungen und so weiter. Also ich sage es mal so aus deiner Sicht eigentlich, also überhaupt keine Bedenken, dass du bei denen irgendwie...
Also wegen dem kannst du noch keinen Staatsanwalt vorbeischicken, wegen der Beschreibung.
Nee, aber auch die wenigsten Unternehmen haben ja in ihrem Gesellschaftszweck drin zu stehen, wir unterstützen
terroristische Organisationen
und diktatorische Staaten.
Aber das, was du jetzt gesagt hast, dass keine Schweizer, also es ist eine Schweizer Firma, aber nur ausländische Clickworker können dort arbeiten, ist das wahrscheinlich, um irgendwelche Rechtsstreitigkeiten zu erschweren. Ja, also wenn ich mich als Clickworker ausgebeutet fühle und ich merke, ich muss mich im Ausland einklagen, dann gebe ich schon im Vorhinein auf.
Einfach eine rechtliche Hürde noch oder eine Erschwernis einzubauen, um nicht
verklagt
zu werden.
Wie ich am Anfang gesagt habe, das ist so ein internationales Gewerbe, du versuchst möglichst das zu verteilen über den Globus. um die Rückverfolgbarkeit, die Verantwortung etc. möglichst zu erschweren.
Ja, also auf jeden Fall ist es natürlich irgendwie eine unschöne Situation, also dass im Prinzip eben auch die Schweiz eigentlich die Sanktionsregelung der EU in diesem Bereich nicht übernommen hat, dass es jetzt im Prinzip zu diesem Fall kommt. Und auf der anderen Seite ist, spricht es aber jetzt eigentlich auch dafür, um in der Schweiz eigentlich ein klares Zeichen zu sagen. Wir sagen ja hier im Prinzip, Gesichtserkennung müssen wir nicht explizit verbieten, weil sie ist nicht zulässig. Also das heißt, man darf sie eigentlich gar nicht einsetzen. Aber wenn wir jetzt eigentlich gucken, wäre das ja eigentlich auch ein gutes Signal, um zu sagen, hey, sie ist in der Schweiz verboten. Also ist auch wie klar, wir dürfen eigentlich keine Technik irgendwie in Technik involviert sein, die das ermöglicht, sei es das irgendwie in der Schweiz oder auch im Ausland.
Ja gut, aber die reden sich ja in der Regel damit raus, was sie sagen, wir stellen nur diese Werkzeuge zur Verfügung und wenn böse Menschen böse Dinge mit den Werkzeugen machen, dann können wir ja nichts dafür.
Ja und nein, also es ist so wie eine Zweiteilung, also ich habe das auch gesehen, die Daten, die erfasst werden von diesen Clickworkern, also die Fotos, die gehen dann eigentlich mehr oder weniger direkt zu Entech Lab. Aber die mieten sich im Prinzip wie auf der Plattform von Toloka ein und verwenden dann eigentlich die, wenn du so willst, die Angestellten, die Clickworker, und die sind dann eigentlich ja schon eigentlich Teil von diesem Training.
Also Toloka ist mehr das Vermittlungsbüro, das den Kontakt zwischen das KI trainieren wollen und den Menschen, die Klickarbeit machen wollen, vermittelt.
Ich gehe davon aus, dass das KI-Modell bei Entech Lab ist und dort über diese Clickworker von dieser Plattform trainiert werden. Ich gehe aber auch davon aus, dass Toloka auch eigene KI-Modelle hat und trainieren lässt und anderen zur Verfügung stellt.
Also es würde Sinn machen, wenn sie halt wie alle anderen großen Plattformen einfach nur die SaaS-Anbieter sind, die Plattform bereitstellen und sagen, hands up, wir haben nichts damit zu tun, wir machen ja bloß eine Plattform für redliche Tätigkeiten und so weiter. Aber natürlich erstaunlich ist schon, dass die durch ihre AGBs ausschließen, dass man als Schweizer nicht machen kann. Ne? Also weil dann hättest du natürlich eine gute Möglichkeit als Schweizer gegen sie zu klagen. Also auf der Website gerade nochmal guckt, also sie schreiben auf der Website tatsächlich dann doch, dass sie Schweiz-Luzern located sind mit ihrer Handelsregisternummer, sitzen in United States noch und in Belgrad. So, aber natürlich würde es aus rechtlichen Gründen eine kluge Idee zu sagen, ihr dürft nicht.
Du machst den anderen das Leben schwer und hoffst, dass sie vorzeitig aufgeben.
Jetzt interessant, es gab es in derselben Woche auch noch einen interessanten Artikel in der WOTS und die hat eine Firma in Uganda porträtiert, also auch eine Click-Working oder Click-Farm-Unternehmung. Und sie zeichnen in dem Artikel ein Bild eines Großraumbüros, in dem 150 Personen zusammengepfercht sind, an Computer arbeiten und gebannt auf die Monitore schauen. Und hier auch nochmals ein Zitat. Auf einem ist das Innere eines Warenlagers zu erkennen, Regale voller Pakete. Per Mauszeiger wird der Greifarm eines Roboters dirigiert, Klick für Klick wird ihm beigebracht, wie er die richtige Kiste aus dem Regal zieht. Auf dem Bildschirm gleich daneben ist eine Obstplantage zu sehen, gefilmt von einer Drohne. Hier müssen jene Äpfel markiert werden, die reif für die Ernte sind. Die Drohne muss lernen, selbstständig das richtige Obst zu pflücken. Der Standort in Uganda sei für die Firma geeignet, weil der gesetzliche Mindestlohn halbwegs tief ist. Also der wurde auch seit 1982 nicht erhöht und der Betrag umgerechnet bei rund 2 Franken und das pro Tag. Und zudem würden die Leute gut Englisch sprechen, sind ungefähr in derselben Zeitzone wie Europa zu Hause und kennen die europäische Kultur. Und die Firma hat auch eine Schwesterfirma, respektive eine ehemalige Schwesterfirma, die wurden kürzlich getrennt. Und diese wurde vor 2 Jahren von mehreren ehemaligen Angestellten verklagt. Die Vorwürfe reichen hier von Zwangsarbeit über Menschenhandel bis zur systematischen Bekämpfung einer Gewerkschaftsgründung. Und auch die Bezahlung von nur etwas mehr über den Mindestlohn sei viel zu wenig. Und mir hat das auch, dieser Artikel interessant, hat mich den interessant gefunden, weil eigentlich die Art und Weise und die Tiefe und die Breite, wie eigentlich diese Clickworking-Unternehmen verwendet werden, um eben künstliche Intelligenz zu trainieren, war mir so nicht bewusst. Ich habe bis anhin auch eher daran gedacht, dass es um so Moderationssachen geht, also wo Leute zum Beispiel Bilder betrachten oder aussortieren, die vielleicht nicht auf Social-Media-Plattformen mit Gewaltdarstellung oder sexuellen Praktiken etc. Nicht gezeigt werden sollen, dass sie solche Dinge aussortieren. Aber natürlich, grundsätzlich ist es wie logisch, dass es eben auch dazu führt, dass künstliche Intelligenz, Roboter trainiert werden, um eben solche Dinge zu tun, wie die reifen Äpfel zu erkennen.
Also eine Zeit lang gab es ja auch, und vielleicht immer noch, um diese Capture-Codes zu lösen, gab es ja auch teilweise, wo man sich so Klickarbeiter einmieten konnte. Und von dem her ist das eine logische Konsequenz. Ich habe jetzt noch nie ein konkretes Beispiel gehört, aber es tönt aus einer Business-Modell-Sicht, wenn du da wirklich keine Hemmungen hast, völlig logisch. Die Drohnen sollen lernen, das selbstständig zu machen. Von irgendjemandem müssen sie es lernen, also vom Menschen. Wo findest du die in grosser und günstiger Zahl? Und ja, dann musst du halt Videos schauen und Äpfel anklicken. Andere machen das als Candy Crush, als Spiel, zum Spaß zu haben, und die machen es für einen Mindestlohn, um indirekt andere Leute dann wahrscheinlich arbeitslos zu machen. Es ist eine reine Business-Logik.
Aber krass ist natürlich schon, ne? Weil du halt, also du kannst die auch andere Dinge trainieren lassen als Äpfel. Also du kannst die jetzt terroristisch aussehende Menschen trainieren lassen, und dann gibt es jemanden, der höchstwahrscheinlich vorgibt, gut oder böse oder so, ne? Und,
ja, es ist einfach wieder eine Technik, also du hast es vorher gesagt, die Anwendung ist das eine und der Zweck das andere. Also es ist ein Tool, das man für x-beliebige Sachen zur Verfügung stellen kann. Also eventuell könnte das, ich habe das auch schon gehört, Roboter, die Unkrauterkennung machen, sodass man weniger Pestizide bräuchte, fände ich super. Aber da brauchst du auch jemanden, der diesen Robotern erklärt, was ist ein Unkraut und was ist ein gutes Beigemüse, das sogar noch hilfreich ist. Und da wirst du keine ETH-Studenten 3 Jahre lang anstellen dafür. Die sind das schlicht und einfach zu teuer. Also, das ist wieder die Frage. Also, es ist verständlich, dass das so gemacht wird. Die Frage ist auch wieder, für welchen Zweck?
Beziehungsweise eben halt irgendwie, wie die Arbeitsbedingungen sind. Wenn die Arbeitsbedingungen ja anständig wären, dann könnte man auch noch sagen, ja, gut,
das kommt dazu, ja.
Dann kann man das so machen, aber natürlich, weil natürlich eigentlich die Arbeit ja überall gemacht werden kann, suchst du dir natürlich dann genau wieder irgendwie den Ort aus, wo du die Ausbeutung maximieren kannst, damit dein Profit dann auf der anderen Seite eben maximiert ist.
Das ist schon krass. Also gut, wir wissen ja, in welcher Gesellschaft wir leben, ne? Also so letztendlich, die Firmen suchen sich aus, wo es am günstigsten ist, und so, die sprechen halt, die sprechen Englisch, insofern hat man eine Möglichkeit, sich mit denen zu verständigen.
Ja, aber auf der anderen Seite sind natürlich dann auch wieder westliche Firmen, die diese Arbeiten dann beauftragen und ja entsprechend auch eine Verantwortung in der ganzen Lieferkette zu übernehmen hätten.
Ja, und ich gehe mal davon aus, der Profit wird nicht primär in Uganda anfallen.
Nein, natürlich nicht. Nein,
also, natürlich nicht. Das ist die große, also ich finde es gut, dass wir über das Internet Arbeit wirklich auch mal an anderen Orten machen können, sonst ist wirklich das Problem, dass alles zusammenklumpt. Am besten in großen globalen Regionen, alle produktive Arbeit ist oder gewinnbringende. Aber dann sollte auch so gemacht werden, dass ein Teil des Profites, ein namhafter Teil des Profites auch vor Ort entsteht. Also eben nicht 2 Franken pro Tag, sondern etwas, was den Leuten auch weiterhilft und nicht nur gerade ein bisschen zu wenig zu essen.
An dem Standort Uganda wird es nicht nachhaltig als neue Silicon Valley Uganda helfen, so, ne? Dass man sagt, oh, die können europäische KI vernünftig trainieren.
Coole Idee wäre ja, böse gesagt, in Uganda Studenten zu nehmen und sagen, hey, könnt ihr damit euer Studium finanzieren, dann habt ihr etwas für euch, für die Zukunft gemacht, und uns helft ihr, diese KI zu trainieren. Aber das wird da nicht das Businessmodell sein, sondern das werden solche Leute sein, die damit von diesen 2 Franken wahrscheinlich 2,05 Franken für Nahrung bräuchten.
Wollen wir zum nächsten Thema übergehen und bei künstlicher Intelligenz bleiben?
Ja, wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ne? Wir werden in diesem Podcast nicht umhin kommen, das kleine Randthema. Vielleicht setzt es sich nicht durch am Ende des Tages.
Ja, wahrscheinlich setzt es sich nicht durch.
Man weiß es nicht genau. Ja, von mir gibt es wieder mal etwas Rechtliches. Und zwar diesmal eine Beschwerde. Es ist keine Klage, es ist eine Beschwerde von einem geschwärzten Beschwerdeführer. Ich glaube, der Schrems steht mal wieder dahinter. Vertreten durch das Europäische Zentrum für digitale Rechte mit Sitz in Wien, kurz abgekürzt NEUB. Und die haben sich an die österreichische Datenschutzbehörde gewandt, und zwar gegen OpenAI, OPCO LLC in San Francisco. Der Sachverhalt ist relativ schnell erklärt. Der Beschwerdeführer kritisiert, dass er als Person des öffentlichen Lebens bei ChatGPT wohl zu finden ist, aber sein Geburtsdatum unzutreffende Ergebnisse auswirft. Und dann hatte er aus einem Antrag auf Auskunft und Löschung bei der Beschwerdegegnerin gestellt, also OpenAI OPCO LLC. Das Auskunftsersuchen konzentrierte sich da auf die Kontodaten des Beschwerdeführers und weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Large Language Model wurden nicht vorgelegt. Und bezüglich des Löschungsbegehrens hat OpenAI erklärt, dass es keine Möglichkeit gäbe, zu verhindern, dass ihre Systeme das falsche Geburtsdatum des Beschwerdeführers in der Ausgabe anzeigen, wenn der Nutzer nach diesen Informationen fragt. Daraufhin hat sich dann, gab es wohl einen Schriftwechsel, und dann hat er sich an die zuständige Aufsichtsbehörde gewandt, die halt in Österreich sitzt, weil Wohnsitz in Wien. Erstaunlicherweise nicht gewandt an OpenAI in Irland, wo sie auch neuerdings wie alle großen Anbieter verortet sind, sondern halt die amerikanische Gesellschaft, weil die die Daten verarbeitet, und begründet das auch in der Beschwerde. Die Beschwerde selbst haben wir euch in die Shownotes entsprechend reingelegt. Die Begründung der Beschwerde ist auch ganz nett zu lesen. Verletzung des Auskunftsrechts, weil keine Auskunftsinformationen erteilt wurden, welche Daten zu welchem Zweck von OpenAI verarbeitet werden. Und die zweite Begründung oder zweite verletzte Tatbestand ist, dass OpenAI die unrichtigen Daten nicht unverzüglich gelöscht oder berichtigt hat. Und die OpenAI behauptet, dass die einzige Möglichkeit wäre für sie, das Erscheinen der unrichtigen Informationen zu verhindern, dass alle Informationen über den Beschwerdeführer gesperrt wären, also dass er komplett nicht mehr auffindbar wäre. Einzelne Merkmale könne man da nicht sperren, was technisch durchaus für mich erklärbar ist. OpenAI sagt noch, dass da ja der Beschwerdeführer eine Person des öffentlichen Lebens sei, würde ein solches Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit von OpenAI verstoßen. Man erinnert sich kurz an diese Klage von New York Times gegen OpenAI. Da geht OpenAI ja auch gegen Meinungsfreiheit, Fair Use und so weiter. Also die holen dann so ganz weit oben aus dem Grundrechtsregal die Argumentation heraus. Die Beschwerdeanträge sind, dass festgestellt wird, dass da ein entsprechender Verstoß gegen die DSGVO vorliegt, dass der OpenAI verpflichtet wird, Auskunft zu erteilen entsprechend und die Verarbeitungsvorgänge mit den Grundsätzen auf Richtigkeit in Einklang zu bringen. Und dann möchte der Beschwerdeführer noch anregen, dass eine Geldbuße verhangen wird. Interessant dabei für mich, dass halt OpenAI, OPCO, LLC in Anspruch genommen werden. Da ich aus den anderen Klagen kenne, es gibt ein paar, die da mit OpenAI zu tun haben. Also bei den Klagen von New York Times und den Pressepublikationen gegen OpenAI wird verklagt Microsoft Corporation, weil die da irgendwie mit zusammenhängen. OpenAI Incorporation, OpenAI LP, OpenAI GP LLC, OpenAI LLC, OpenAI OPCO LLC, also die hier gerade, OpenAI Global LLC, OAI Corporation LLC und OpenAI Holdings LLC.
Gibt es da einen Firmengenerator, der einfach so Buchstaben mischt?
Offenbar mehrere, na logisch, gibt es ja mehrere OpenAI-Firmen. Also hier wird jetzt die OpenAI in Anspruch genommen. Da ist so ein bisschen die spannende Frage, wenn da tatsächlich was rauskommt durch die österreichische Datenschutzbehörde, wie man die Vollstreckung dann in San Francisco machen möchte. Wir hatten das Thema ja schon mal gehabt, ne?
Wir haben wieder dieses Grenzenproblem, oder? Also er versucht aus Österreich heraus eine amerikanische Firma zu etwas zu bringen, das wahrscheinlich in ihrem Modell so überhaupt nicht existiert. Also einer KI die Trainingsdaten im Nachhinein zu erklären, hey, an genau diesem einen Punkt liegst du falsch. Der Rest ist soweit okay, aber dieses eines Datum, das musst du dir neu merken. Ich glaube nicht, dass die aktuellen KIs auf einen solchen Lernprozess ausgerichtet sind. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal geht. Also wir Menschen könnten so sein, hey, Kere, du hast dich geirrt. Der Schweizer Nationalfeiertag ist nicht der 1. Juli, es ist der 1. August, aber jetzt kannst du dir das merken. Wir sind auf diese Art von Lernen trainiert, aber eine KI, die müssen ja fast wieder von vorne anfangen. Also die kann man nicht so ein einzelnes Faktum nachliefern oder geht das?
Ich habe es auch mal versucht. Ich bin gerade die Tage mal auf bei ChatGPT die Frage gestellt, auch für mich und für andere Personen nach dem Geburtsdatum. Und es scheint aktuell so, dass wenn keine gesicherten Informationen vorliegen, dass sie dann jetzt dahingehend trainiert worden ist, dass sie die Auskunft gibt, ich habe keine Informationen, gesicherte Informationen, und sagt daher kein Geburtsdatum, weil wenn man ansonsten davon ausgehen würde, wenn sie einfach mit Wahrscheinlichkeiten, von Wahrscheinlichkeiten ja ausgeht, dann würde sie einfach das naheliegendste Datum ausspucken, was potenziell dann ja ein falsches ist. Und wenn es jetzt aber eine Person ist, die zum Beispiel einen Wikipedia-Eintrag hat, wo es auch ein Metadatum zum Geburtsdatum gibt, dann wird das herangezogen. Also das scheint jetzt aktuell so zu sein bei ChatGPT, aber gibt es natürlich viele andere Dinge. Also es könnte ja sein, dass es jetzt im betreffenden Fall jetzt nicht eigentlich um das Geburtsdatum geht, sondern das Modell kann ja sonst auch irgendwas halluzinieren und das auch verlässlich oder immer wieder halluzinieren, und plötzlich habe ich dann eigentlich den Anspruch zu sagen, ja nein, wenn die Information falsch ist und sie mir schadet, dass ich dann ja eigentlich gegen die Firma dann eigentlich entsprechende Rechte habe, um zu sagen, nein, diese Information darf nicht verbreitet werden. Und das ist dann nicht unbedingt durch die Meinungsfreiheit gedeckt, oder sehe ich das falsch?
Nee, also Geburtsdatum ist sicherlich noch ein unkritisches personenbezogenes Datum, ne? Also ich sage jetzt mal, wenn ChatGPT sagt, ich habe 4-mal im Jahr Geburtstag, sehr schön.
Ja, aber wenn wir jetzt über deine akademischen Titel oder Diplome ChatGPT oder eine KI andauern, aber konsistent Falschinformationen verbreiten würde,
genau,
dann könnte ein künftiger Arbeitgeber von dir oder jemand, der dich, ein Headhunter, der dein Profil sucht, auf falsche Ideen kommen, dass du einen Ausweis hast oder nicht hast, und das würde deine Karriere unter Umständen maßgeblich beeinflussen.
Genau, also du hast durchaus personenbezogene Daten, also bei dir wäre es ja, Jörg, genau dasselbe, wenn halt über dich, also du fragst jetzt die GPT irgendeine Thematik zu dir und da gibt es nichts zu finden und der denkt sich jetzt irgendwas aus, das kann ja auch mal irgendwas Negatives sein irgendwas Schadhaftes, dann hat man halt den Anspruch natürlich nach DSGVO auf Berichtigung, und wenn die dann sagen, können wir nicht berichtigen, weil wir die Daten in dem Large Language Model nicht wiederfinden.
Tut uns leid, unser System hat eine andere Logik.
Ja, diese Art von Intelligenz können wir nicht abbilden.
Na gut, Sie müssten das System, also ich wüsste technisch überhaupt nicht, wie man die Daten da raus haben möchte. Sie müssten ja im Zweifel völlig neu anfangen zu trainieren oder zu versuchen.
Aber neu trainieren heißt ja dann nicht, dann macht sie vielleicht den Fehler nicht und 5 andere dafür. Also du müsstest eben für dieses Faktenbasierte müsstest du einen anderen Trainingsansatz haben als dieses selbstverstärkende statistische Lernen aufgrund von neuronalen Netzen. Sondern da müsste wirklich ein mehr abstraktes, konkretes Fachwissen, Fähigkeit da sein, dass sie Fakten erkennt. Hey, es geht jetzt um Geburtsdaten, das ist ein konkreter Zahlenwert, den man auch entsprechend abspeichern und mit Metadaten verorten kann. Im Gegensatz zu einem freien Text schreiben, also mach mir ein Gedicht zum Uetliberg, das kannst du nicht so gleich verorten. Da ist es mehr dann das fließende Wortspiel gefragt, oder? Aber ja, das ist das Problem. Im Moment beherrschen KIs vor allem eine Art von künstlicher Intelligenz, die halt nicht für alle Anwendungsbereiche geeignet ist.
Das Interessante, also betrifft ja nicht nur die EU, sondern auch die Schweiz. Der Datenschutzbeauftragte der EDIRB, auch er ist ja der Meinung, dass die Hersteller und Anbieter die Funktionsweise und die Datenquellen der auf KI beruhenden Bearbeitung transparent machen müssen. Also der hat ja so den gleichen Ansatz und meint, so aus dem DSG würde sich ergeben, dass da eine entsprechende Transparenzverpflichtung besteht. Leider sagt er halt nicht, wie man es dann praktischerweise umsetzen kann. An wen wendet man sich? Kann man jetzt zum EDIRB gehen?
Aber selbst wenn er jetzt die Trainingsdaten bekannt gibt, erstmal ist es so eine Datenflut, die dir als Mensch so gut wie gar nichts hilft. Und zweitens, könnte es sein, dass in Bezug auf dieses Geburtsamt das nirgends korrekt gestanden ist oder widersprüchliche Informationen hat. Und wie dann die KI diese vorhandenen Teilinformationen zusammensetzt zu seiner konkreten Aussage, das steht ja auch noch nicht fest. Und da kannst du auch nicht korrigierend eingreifen.
Was du sicherlich machen könntest, ist, wenn du ganz einen konkreten Fall hast, wie jetzt diese Person, das Geburtsdatum, das könntest du ins System, also das könntest du korrigieren. Aber das heißt natürlich eben nicht, alle anderen Halluzinationen, die bleiben dann noch vorhanden. Also das heißt, es sind ja unendliche Möglichkeiten, die es im System inhärent hat. Und du kannst immer nur etwas ganz Spezifisches sicherlich korrigieren. Ob sich das auch im größeren Maßstab machen lässt, ich weiß es nicht.
Ja, und ob dann so ein einzelner Patch auch alle Varianten von Abfragen, die zum gleichen Halluzinier abdecken würde, kaum. Also, und vor allem hast du eine KI, die eigentlich selbstständig lernen sollte, mit wahrscheinlich dann Tausenden von Mini-Patches, die Einzelinformationen korrigieren. Also, das ist für mich jetzt, also von der Logik, wie eine KI funktioniert, ein völliger Widerspruch. Das kann nicht zusammen, also vor allem nicht auf der großen Skala. Das, die ersten 100 Leute, die sich beschweren, kann man noch so abdecken. Aber wenn dann plötzlich 18 Millionen Fakten so angezweifelt werden.
Aber es wäre eine gute Möglichkeit, den Unternehmen etwas Schwierigkeiten zu bereiten, ne, und zu überlegen, welche Daten sie da verarbeiten und bereitstellen. Also grundsätzlich ist es ja sicherlich nicht verkehrt, was da mit KI passiert. So, du hast, wir haben so angesprochen, so wenn man hier Pflanzen entdecken kann oder Krebskrankheiten und so weiter, gibt ja ist wahrscheinlich viele Tausende von guten Anwendungsbeispielen.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein bei den Firmen zu schärfen, weil sie wissen, dass halt Bürger auf sie zukommen und sagen, du, da steht was Falsches von mir drin, das musst du korrigieren, wäre eigentlich nicht schlecht.
Ja, also da aus dieser Verantwortung können sie sich sicherlich nicht gänzlich herausnehmen.
Na, derzeit schon. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie die österreichische Datenschutzbehörde in San Francisco gegen OpenAI vollstrecken möchte.
Wir werden sicherlich auch an diesem Thema dranbleiben.
Kommen wir noch zweimal künstliche Intelligenz, einmal zur menschlichen Dummheit, Fahrlässigkeit, Naivität. Einmal mehr auch ein Thema, wo wir immer gesagt haben, da bleiben wir dran, der Bericht, der Untersuchungsbericht des EDÖB zum Vorfall von X-Plane ist öffentlich seit rund 2-3 Wochen. Ihr erinnert euch vielleicht, im Mai letzten Jahres, 2023, wurde X-Plane gehackt. Es wurden Daten von ihnen abgezogen, von einigen Hosts. Und zuerst natürlich klassisch versucht, ransomware-mäßig etwas zu erpressen. Sie sind nicht darauf eingestiegen, jetzt sind die Daten im Darknet gelandet. Wieso interessiert uns diese Firma? Ganz einfach, ihr Hauptkunde ist der Bund, ihr Hauptarbeitsgebiet ist Softwareentwicklung im Bereich der inneren Sicherheit. Ja, und eine Firma, die im Bereich der inneren Sicherheit arbeitet, sollte doch eigentlich Sicherheit in ihrem Inneren großschreiben und da müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen, hat das so nicht stattgefunden. Ihr werdet da in unseren Shownotes den Link zum EDÖB finden und das sind dort drei Berichte. Sie haben sehr viele Überschneidungen, aber sie haben jeweils ein leicht anderes Zielpublikum. Einmal ist es X-Plane selber, die Firma, wo auf das konkret eingegangen wird und auch Empfehlungen in ihre Richtung abgegeben werden. Es ist das FEDPOL, einer der großen Kunden, und es ist das BAZG, das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, die eben auch ein namhafter Kunde ist von X-Plane. Jetzt, X-Plane entwickelt Software. Sie betreibt sie nicht. Das heißt, wenn Sie etwas Neues entwickelt haben, ein neues Feature ausprogrammiert haben, übergeben Sie den Code dem Bund und der implementiert das mit seinen Fachleuten auf seinen eigenen Servern. Also hier findet eine saubere Trennung statt, so dass eigentlich Daten nicht in die andere Richtung fließen könnten. Es wird auch bei der Entwicklung immer wieder mit Testdaten gearbeitet, also Daten, die in realistisch sind, realistische Szenarien nachspielen können, aber nicht mit reellen Menschen in Verbindung gebracht werden können. Auch das ist gut. Klingt alles bestens und darum hat sich X-Plane auch in diesem Bericht gegenüber EDÖB öfters auf den Standpunkt gestellt, hey, wir machen nur Softwareentwicklung, wir wollen gar keine scharfen Daten haben, die irgendwie jenen bloßstellen können. Wir wollen das nicht, auch unfreiwillig nicht und von dem her können wir ja gar nicht an etwas schuld sein. Wir schaffen ja gar nicht ab. Jetzt ist das Problem. Eine Software hat in der Regel so einen sogenannten First Level, Second Level und Third Level Support. First Level, das ist so wirklich gerade der Umgang mit der Software selber. Ich komme nicht aus, irgendetwas ist kaputt gegangen und das wird schön brav vom EJPD direkt gemacht. Also innerhalb vom Bund. Das heisst, die Datensicherheit ist gewährleistet. Auch Second Level Support, schon eigentlich die schwierigeren Probleme, auch das macht noch das EJPD von sich. Aber der Third-Level-Support, der liegt bei X-Plane, weil sie schlicht und einfach die internen Mechanismen der Software als einzige so detailliert kennen, dass sie diese Art von Problemen einzig sie lösen können. Also das ist nicht irgendwie falsch oder schlecht, das ist dem Wissen der einzelnen Leute geschuldet. Jetzt, wenn irgendwo ein Fehler oder ein Problem im Bund auftritt und es in den ersten beiden Level nicht gelöst werden kann, dann muss man sich bei X-Plane melden und die müssen dann ein bisschen Zusatzinformationen haben, wann und wie und warum das Problem entstanden ist. Und dazu müssen sie auch Daten haben, die dieses Problem auslösen. Und dort ist der Fehler passiert, dass in sehr vielen Fällen eben dann scharfe Daten direkt zu X-Plane geschickt wurden. Im Idealfall würde man dort wieder Testdaten reinschieben oder anonymisierte Daten, die trotzdem den gleichen Fehler verursachen. Ist aber ja halt aufwendig und auch nicht immer so 100% zuverlässig. Das heißt, gewisse scharfe Daten sind zu X-Plane gekommen. Und da müssen wir ganz klar sagen, also das ergibt sich aus dem Bericht, da war sich X-Plane sich nicht wirklich bewusst, was sie da für Daten bekommt. Und ist entsprechend sorglos damit umgegangen. Das heißt, wenn zum Beispiel, also wenn die Daten rüberkommen, man hat das Problem gelöst, dann wäre das Sinnvollste, dass man die Daten sofort wieder löscht. Das ist zum Beispiel nicht passiert. Oder sie wussten teilweise nicht, haben wir jetzt Testdaten, anonymisierte Daten oder haben wir scharfe Daten. Und durch das haben sie ihre internen Sicherheitsmechanismen, die offen gestanden auch nicht stark ausgeprägt waren, auch nicht wirklich sauber umgesetzt. Durch das sind diese Daten über Logs-File und alles Mögliche in ihre Backups gelangt. Die sind auf dem Hoster gelandet und dort wurden sie gehackt. Und so sind sie dann im Darknet gefahren. Also für mich, wenn ich das so ein bisschen überschaue, habe ich das Gefühl, das war eine, oder vielleicht immer noch eine gute Partnerschaft zwischen Bund und X-Plane, die Software vorwärts entwickeln, es funktioniert, aber man ist einfach ein bisschen grob fahrlässig umgegangen mit der Schwere des Materials, das so hier hin und her geschoben wird. Man hat irgendwie eine Schönwetterbeziehung gehabt und jetzt mit dem Schlechtwetter, mit diesem Angriff, wurden plötzlich allen bewusst, dass sie die Absprachen, wie wir genau diesen Datenaustausch für diesen Third-Level-Support machen, alles andere als sauber dokumentiert und sauber umgesetzt wurde.
Interessant war ja noch, es waren doch eigentlich ziemlich viele Daten, die eigentlich da, also auch Personendaten, die da ins Darknet, im Darknet dann veröffentlicht worden sind.
Also insgesamt wurden nach einer ersten Ermittlung, dachte man so etwa 900 GB Daten, später hat man auf 600 runtergeschätzt. Im Bericht ist es im Item gegenüber X-Plane ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Also ein Großteil der Daten sind Duplikate. Ein Großteil der Daten sind, ich sage jetzt mal, normale Codefiles, also Systemdaten, die damit der Computer funktioniert, also nicht personenbezogene Daten. Sie haben dann in der Aufstellung geschrieben, dass es etwa 5000 sensitive Objekte gab mit Personenbezug. Objekte könnte hier Datei heißen, könnte aber auch nur ein einzelner Log-Eintrag sein oder eine einzelne Zeile, wo vielleicht ein Passwort drin ist, etc. Also auf die, es sind nicht 900 GB Daten und jede Zeile davon ist diskriminierend oder irgendwie hochrelevant, schützenswert, das nicht. Aber trotzdem 5000 Objekte über Menschen, personenbezogene Daten, ist immer noch nicht nichts. Also das reicht für Erpressung.
Ja, und der Rest ist ja dann vielleicht auf Geschäftsgeheimnis. Also wenn das da irgendwie ein Softwarecode ist, haben Sie wahrscheinlich auch nicht Ihre Freude daran, dass das im Darknet auftaucht.
Definitiv nicht, aber das ist dem EDÖP ein bisschen mehr egal und auch den Kunden von X-Plane, die finden das ist nicht unsere Priorität, da könnt ihr euch selber an der Nase nehmen. Sie interessieren sich natürlich primär für die anderen Datensätze.
Ja, ich fand ein bisschen erstaunlich, als die Information vom EDIP rauskam, dass es erstens am 1. Mai war, war es in Zürich ein Feiertag, war vielleicht Zufall, dass es genau an dem Tag passierte, wo einige Kantone Feiertag hatten und dann war so die Verlautbarung ja auch so ein bisschen, ja, hätte so ein bisschen, da ist so ein bisschen Schuld und da ist so ein bisschen Schuld und eigentlich so lavierte man sich der EDIP da so durch und so meine sind so Bundesdaten so, ne? Also wir reden ja jetzt nicht über so, du hast ja ein hohes Vertrauen in den Staat so und gehst davon aus, wenn du dem Staat deine Daten anvertraust, dann, wenn du bei Unternehmen weißt, dann machen sie nicht. Beim Staat aber hast du ein hohes Vertrauen, der geht mit deinen Daten sachgerecht um. So, und dann, dass der EDIP da nicht mal so vielleicht so den einen oder anderen Flock auch einschlägt, datenschutzrechtlich, fand ich schon ein bisschen schade, so gerade für die öffentliche Aufregung und öffentliche Diskussion, die dazu stattgefunden hat.
Ja, es ist schon, also er schreibt auch eine Empfehlung, also ich meine, seine rechtlichen Mittel sind natürlich auch nicht gerade überwältigend, die er zur Verfügung hat. Für mich ist das so wirklich rübergekommen. Wahrscheinlich hat die Firma ja auch klein angefangen. Es ist eine gute Zusammenarbeit. Man hat ein gutes Verhältnis untereinander. Man hat das weiterentwickelt, ausgebaut und einfach nie wirklich eben diesem Umstand, dass man doch mit sehr wichtigen Daten arbeitet, genügend Gewicht beigemessen. Also, Sie haben dann auch geschrieben, also, die Firma hat ein ISO-Zertifikat für Qualitätsmanagement, aber nicht für Informationssicherheit. Die Patches werden alle 30 Tage gemacht, dann werden auch die Logfiles überprüft alle 30 Tage. Es gibt kein aktives Monitoring, kein internes Audit. Also es wurde jetzt alles angedacht und teilweise auch schon umgesetzt, auch auf Seite von FEDPOL etc. wurden natürlich jetzt die Prozesse verbessert. Aber es ist wirklich so, es hat ja immer funktioniert, so richtig ein Schönwetter-Szenario.
Und keine Person, die für die IT-Sicherheit zuständig ist innerhalb vom Unternehmen?
Wenig, also das ist auch irgendwo noch schön gesagt. Über allgemeine technische und organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit bei X-Plane liegen keine Dokumente mehr vor, da sie mit dem Ransomware-Vorfall gelöscht wurden und nicht mehr wiederherstellbar sind. Doch, das war einer meiner Lieblingssätze aus dem ganzen Bericht.
Ja, aber so wie du geschildert hast, dass die Firma sich so entwickelt. Also du gehst ja davon aus, dass du da ja mit Profis arbeitest, ne? So bei X-Plane. So, das sind ja keine so irgendeine so Computerklitsche oder so, die da irgendwie so. Und wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann habe ich doch die Erwartungshaltung, wenn jetzt irgendwie so ein schönes buntes Schild da oben dran hängt und das nicht irgend so eine kleine Werkstatt da irgendwie so eine Garage ist, da irgendwie 27. Hinterhof, dass die ja irgendwie was können. So. Und da sind auch ein paar Fachleute und dass die mit meinem Auto vernünftig umgehen können. Und genauso muss man doch bei X-Plane auch denken. So.
Auch das ist im Bericht rausgekommen. Also sie haben natürlich alle ihren Fokus und Personal immer auf die Weiterentwicklung der Software gelegt, im Fokus. Und das ist auch das, was bestellt wurde. Und dieser Bereich, den du wirklich sagst, dass ein Vertrauensbild der Sicherheitswelt, der wurde sträflich vernachlässigt. Und das schreibt der EDÖP auch so.
Aber dafür ist die Software dann höchstwahrscheinlich 150% sensationell toll, oder?
Das ist nicht Teil des Berichtes.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Supportfall habe und sensitiv oder Personendaten außer Hand gebe oder wenn ich den Fall eben nicht nachstellen kann mit synthetischen Daten, dann habe ich ja schon auch eine gewisse Verantwortung oder lasse mir dann vielleicht auch bestätigen in dem Moment, wo das Problem gelöst ist, das Ticket geschlossen wird. Liebe Supportleute, könnt ihr mir bestätigen, dass auch die Daten gelöscht worden sind. Also das könnte ich mir auch noch in einen Ablauf vorstellen, dass man da entsprechende Mechanismen einführt, die dann mindestens verhindert, dass sich die Daten einfach anhäufen.
Also ich gehe davon aus, das wird jetzt auch in die neuen Abläufe eingepflegt. Klassischer Fall, bevor man das erste Mal auf die heiße Herdplatte gelangt hat, weiß man noch nicht, dass sie heiß ist. Das wird hier das Problem sein. Also der EDÖP bemängelt natürlich auch die beiden Bundesämter, also FEDPOL und das BAZG, dass sie auch ein bisschen naiv waren und das nicht zu genau definiert haben, auch bei sich eben die Prozesse. Also da wurden Screenshots gemacht mit operationellen Daten, da müssen wir vielleicht gewisse Sachen abändern oder so etc. Aber andererseits hat er auch gesagt, die beiden Ämter, die müssen nicht alles exakt definieren, weil das Datenschutzgesetz in sich gilt auch dann, wenn es nicht explizit genannt wird. Also Daten müssen in einem sinnvollen Zeitpunkt wieder gelöscht werden, auch ohne dass man das immer sagt. Klar, und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber vieles hätte X-Plane rein schon aus Eigeninteresse oder aus Verantwortung gegen ein Gesetz selber machen müssen. Also ich würde jetzt mal sagen, der EDÖ würde wahrscheinlich so sagen, mit 2/3 der Fehler beim X-Plane sehen und etwa 1/3 bei den beiden Behörden und anderen.
Der Bundesrat hat ja auch interessanterweise am 1. Mai nach der Administrativuntersuchung da entsprechende Maßnahmen auch beschlossen. Als Erkenntnis, was so ein bisschen auf das zurückgeht, Jörg, was du sagst, so, also, der sagt so, erstens wird die Sicherheitsmanagement gestärkt, indem bis Ende 2024 zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen oder Sicherheitsvorgaben für die Zusammenarbeit mit Lieferanten erstellt werden. Also da ist offenbar, hat man jetzt erkannt, dass man da so ein bisschen was kontrollieren muss und ein bisschen was auditieren muss. Es soll ein funktionsbezogenes Ausbildungskonzept für die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden geben, was dafür sprechen könnte, dass es das bisher nicht gab oder nicht im ausreichenden Maße. Und drittens soll eine Übersicht über die vorhandenen Kommunikationsmittel der Bundesbehörden erstellt werden, auch bis Ende 2024.
Also für mich ist vor allem das Wichtigste, dass der Bund jetzt nicht nur FEDPOL und das Zoll- und Grenzschutzamt das lernt aus diesem Vorfall, sondern dass möglichst systematisch bei allen in Abhängigkeit von ihren sicherheitsrelevanten Daten tiefer oder weniger tief durchgeht und das prüft mit allen Zulieferern. Also dass wenigstens nur ein Amt auf die heiße Herdplatte langen musste und nicht auch das nächste bereits ansteht und das im Herbst 24 macht. Also das wäre für mich das positivste Outcome aus dieser ganzen Affäre.
Machen wir noch kurze Nachrichten und Fundstücke.
Sehr gerne, ich übernehme gleich wieder. Auch das ist ein Dauerbrenner bei uns. Die Swisscom legt Rekurs gegen die Wecco-Verfügung ein. Es geht um die Strategie der Glasfasern der Swisscom, wo ja die Wecco gesagt hat, hey, ihr macht das zu restriktiv, ihr müsst das mehr öffnen. Die Swisscom macht jetzt einen Rekurs und ist auch bereit, den dann schlussendlich bis zum Bundesgericht weiterzuziehen. Das heißt, die Affäre geht weiter.
Der EDIP war wirklich fleißig im Frühjahr. Und zwar hat er Mitte April die Untersuchung gegen Digitec Galaxus abgeschlossen, die einige Zeit in Anspruch nahm. Und ich darf jetzt auch hier wieder schön zitieren. Weiter kommt der Beauftragte zum Schluss, dass die Kopplung der untersuchten Datenbearbeitung mit der Pflicht zu einem Kundenkonto gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip verstößt. Mit anderen Worten, er fordert, ähnlich wie in der EU, die Möglichkeit, einen Gastzugang bei Digitec Galaxus bestellen zu können.
Und die dritte Meldung ist nochmals ein Artikel aus der WOZ. Und zwar geht es darum, eine Unternehmung aus Zug, die stellt Imsi-Catcher her und exportiert diese auch. In diesem beschriebenen Fall geht es um einen Export nach Indonesien. Da wurden ziemlich viele Imsi-Catcher geliefert. Die sollen im Katastrophenfall zum Einsatz kommen, was aber nicht ganz nachvollziehbar oder offensichtlich ist. Auf jeden Fall geht die Exportvereinbarung, hat einen Umfang von 23 Millionen Franken. Dann hätten wir noch zwei Veranstaltungshinweise. Und zwar der erste Hinweis ist die Veranstaltung Jugend hackt. Die findet die zweite Ausgabe organisiert von der Digitalen Gesellschaft statt. Und zwar vom Freitag bis zum Sonntag. Und zwar 14. bis 16. Juni 2024 in der Bitwäscherei in Zürich. Bei Jugend hackt können Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren ein Wochenende lang an Technik tüfteln, die Gesellschaft verbessern. Sie werden dabei von erfahrenen MentorInnen unterstützt und aktuell sind Anmeldungen für die Veranstaltung möglich. Die zweite Veranstaltung ist die Juni-Veranstaltung des Netzpolitischen Abends. Das Thema ist hier Hass im Netz. Die Veranstaltung findet am 20. Juni statt, wie üblich im Debattierhaus Karl der Grosse. Zu Gast ist Sophie Achermann. Sie ist Leiterin und Mitbegründerin der Public Discourse Foundation. Am Netzpolitischen Abend wollen wir uns dem Thema Hass im Netz von einer anderen Seite nähern. Meist beinhalten ja vorgeschlagene Lösungen das Löschen, also das Zensurieren oder auch das De-Anonymisierung der Personen, die entsprechende Postings machen. Die Frage, die wir uns stellen, ist, welche andere Wege es gibt, um den digitalen Dialog vor Verrohung und die digitale Öffentlichkeit generell zu schützen. Wie gesagt, 20. Juni 2024 ab 19 Uhr im Debattierhaus Karl der Große. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.